Es könnte sein, dass die Geschichte mit der Zukunft, mit der Endzeit genauso unbekannt ist wie dieses Lied. Ich war mir hier oben nicht ganz sicher, wann ich eigentlich dran bin und wann der zweite Vers, wann der Refrain zu Ende sein würden. Ich hoffe sehr, dass es uns gelingt, in der nächsten Stunde da etwas Licht in diese Unsicherheit hineinzubringen. Es gibt in Südbrasilien eine höchst berühmte Eisenbahnstrecke, und zwar verläuft die von Curitiba etwa 900 Meter über dem Meeresspiegel hinunter zum Atlantikhafen in Paranaguá. Und da war nun eine Reisegruppe und sie hatte den Touristenzug gebucht. Und dieser Zug hält an besonders markanten Aussichtspunkten an und dann ertönt eine Stimme aus dem Lautsprecher und erklärt die wunderbare Landschaft, das herrliche Panorama, das sich hier vor den Augen ausbreitet. Aber als nun diese Leute unterwegs waren und ihre Reise antraten, lag alles in dichtem Nebel. Und dieser Nebel lichtete sich auch in der weiteren Fahrt nicht. Und trotzdem hielt der Zug an, so wie er das sonst auch getan hat, an diesen einzelnen Stationen. Und die Stimme vom Tonband beschrieb, was es hinter dem Nebel zu sehen gab. So ähnlich verhält es sich mit Gottes Wort. Wir sind umgeben, eingehüllt in den Nebel des Zeitgeistes, von Meinungen unserer Tage und daher nicht in der Lage, klar zu sehen. Wir sind darauf angewiesen, dass uns jemand den Blick frei macht. Die Stimme aus dem Lautsprecher, sie konnte die Nebelschwaden nicht vertreiben. Aber Gottes Wort kann alle Nebel wegwischen und kann die Sicht klar machen. Und auf diese Weise lässt sich Durchblick gewinnen, auch im Blick auf die Zukunft. Nicht auf dem Pfingstmissionstreffen, aber im Brief an die Thessalonicher hat Paulus seiner Gemeinde diesen Durchblick in die Zukunft verschafft. Er hat dabei nicht irgendeine Privatmeinung vertreten, sondern er hat das, was er als Apostel der Gemeinde, den Christen anzusagen hatte, weitergegeben. Kenntnis über die Zukunft darf nicht einigen Spezialisten vorbehalten bleiben. Und darum sagt Paulus am Anfang erstaunlicherweise gleich, ihr wisst, das, worum es geht, worum es hier im Blick auf die Zukunft geht, ist etwas, was Christen zu wissen haben. Nicht ein paar trübe Vorahnungen und Vermutungen helfen hier weiter, sondern klares Wissen, das aus Gottes Wort kommt, und dieses Wissen wollen wir uns aneignen. Wir hören 1. Thessalonicher 5, die Verse 1 bis 11. Von den Zeiten und Stunden aber ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die schlafen des Nachts, und die betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Anhand von drei Schneisen wollen wir uns darüber orientieren, was im Blick auf die Zukunft wichtig ist. Das Erste, wir produzieren keine Luftschlösser und sind deshalb realistisch. Das Zweite, wir besitzen keinen Fahrplan und sind deshalb hellwach. Und das Dritte, wir unternehmen keinen Spaziergang und sind deshalb ausgerüstet. Das Erste, wir produzieren keine Luftschlösser und sind deshalb realistisch. Eigentlich hat es sie zu allen Zeiten gegeben, die Endzeitpropheten. Das sind Menschen, die behaupten, wir wissen, was in der Zukunft passieren wird. Und besondere Ereignisse lassen solche Leute wie Pilze aus dem Boden schießen. Und das herannahende Jahr 2000 ist solch ein Anlass. Im Zusammenhang mit dem Anschlag der Aum-Sekte in Japan auf die U-Bahn hat alle Welt davon erfahren, es gibt Hunderte von Gruppen und Sekten, die mit dem Weltende spekulieren. Und das Strickmuster ist immer wieder ganz ähnlich. Wir wissen, was geschehen wird, sagt solch eine Gruppe. Wir haben einen Propheten unter uns, der in die Zukunft sieht. Bei uns gibt es spezielle Erkenntnisse und Erleuchtungen. Und du kannst nur überleben, wenn du zu uns kommst. Du kannst nur gerettet werden und diesem allen entfliehen, wenn du dich uns anschließt. Wer Gott wirklich gehorsam sein will, wer Gottes Wort wirklich begreift, der kann gar nicht anders, als Mitglied unserer Gruppe zu werden. Luftschlösser sind bunt und schillernd. Sie ziehen die Blicke der Masse auf sich, aber sie platzen wie Seifenblasen. Sie halten nicht, was sie versprechen. Endzeitpropheten gibt es in aller Regel in zwei Ausführungen. Entweder verheißen sie eine bunte Zukunft oder sie malen alles düster und bedrohlich. Die Umwelt wird immer mehr zerstört und daran gehen wir zugrunde. Der Einsatz von Vernichtungswaffen wird immer unkontrollierbarer. Hunger und Katastrophen nehmen rapide zu. Hoffnung gibt es für diese Welt keine mehr. Deshalb ist es unverantwortlich, noch Kinder zu haben. Und die bunt schillernde Spielart, die sieht dann so aus. Die Welt und wir Menschen werden immer besser. Technik und Fortschritt werden bald die Probleme in den Griff bekommen. Alles wird immer bequemer und angenehmer. Wir sind geradewegs unterwegs zum Paradies auf Erden. Auch in christlichen Kreisen gibt es beides. Die Weltuntergangsstimmung und die Euphorie, die Begeisterung. Wir werden in der Kraft des Geistes Armut und Krankheit besiegen. Die verschiedenen Wellen des Geistes werden weltweite Erweckung bringen und dann wird sich alles zum Guten wenden. Wer von Gottes Wort her Durchblick gewinnt, der ist weder mutlos, noch hebt er vom Boden ab. Er ist weder hektisch noch träge. Paulus sagt, wenn Sie sagen, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird Sie das Verderben schnell überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau und Sie werden nicht entfliehen. Wir gehen nicht auf das Schlaraffenland zu, sondern wir gehen auf das Ende dieser Welt zu. Das sagt Jesus seinen Jüngern voraus. Und das haben die Apostel ihren Gemeinden bestätigt. Die Welt und die Menschen werden nicht immer besser, bis wir uns dann plötzlich für die neue Welt halten. Wenn wir von der neuen Welt Gottes sprechen, dann heißt das gleichzeitig, die alte Welt wird an ihr Ende kommen. Aber wenn das nun so ist, haben Sie dann doch nicht recht, diejenigen, die die Weltuntergangsstimmung weitergeben? Nein, denn die alte Welt, wie auch später die neue, ist Gottes Schöpfung. Gott aber ist durch Jesus Christus unser Vater. Also ist unsere Welt das Werk unseres Vaters. Und weil das so ist, habe ich überhaupt kein Interesse daran, dass diese Welt vor die Hunde geht. Ich will mich vielmehr für diese Welt einsetzen. Gott, unser Vater, lässt Tag für Tag seine Sonne aufgehen über Guten und Bösen. Er lässt regnen über Gerechten und Ungerechten. Er erhält allen Lebewesen Augenblick um Augenblick den Lebensatem, bis er ihn wieder einsammelt und wir sterben. Darum sagt Jesus, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, von Katastrophen. Hört's und seht's, aber erschreckt nicht. Es ist wahr, manchmal könnte einem Angst und Bange werden. Aber Bange machen gilt nicht, solange Gott der Schöpfer, der Erhalter und der Neuschöpfer ist und solange sein Sohn Jesus Christus unser Herr und zugleich Herr des Kosmos ist. Wenn jemand in dieser Welt Hoffnung hat, dann sind es wir Christen. Und das darf man den Christen ruhig auch ansehen und abspüren. Wir haben Perspektiven für die Zukunft. Denn über das Leben in dieser Welt hinaus orientieren wir uns schon an Gottes neuer Welt. Über das Ende unseres eigenen Lebens hinaus blicken wir bereits auf das ewige Leben voraus. Ostern ist Gottes Startschuss für die neue Welt. Wer mit dem auferstandenen Herrn lebt, der beschränkt sich doch nicht auf die paar Jahrzehnte seines irdischen Lebens. Man muss an Dietrich Bonhoeffer erinnern. Der sagt, als man ihn zur Hinrichtung abführt, das ist das Ende, aber für mich der Anfang des Lebens. Oder an Martin Luther, der einschärft, unser Leben hier ist der Beginn des neuen Lebens, der neuen Schöpfung. Weil wir diese Weite, diese strahlende Perspektive haben, darum stehen wir mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen. Christen sind keine Hans-Guck-in-die-Luft-Leute, sondern Christen sind Figuren, die das bemerken, was ihnen vor den Füßen liegt. Und da packen sie zu. Wir sollen keine Luftschlösser in die Luft setzen, weder bunte noch düstere. Wir sollen nüchtern sein, sagt Paulus, nicht angesäuselt, so halb blau. Wir sollen wachen und deshalb also nicht in den Tag hineindösen. Christen sind Realisten. Sie wissen, wer den Tod besiegt hat. Und der hält sie fest, auch wenn der Tod wieder einmal zuschlägt. Sie wissen, wer diese Welt geschaffen hat. Und dem gleitet sie auch dann nicht aus der Hand, wenn sie wild zu tanzen scheint. Sie wissen, wen sie zu erwarten haben. Und nach dem halten sie Ausschau, wenn alles um sie herum den Kopf in den Sand steckt. Keine Luftschlösser und deshalb sind wir realistisch. Wir singen als Unterbrechung des Lied 18, seid fröhlich in Hoffnung, um dieser Hoffnung Ausdruck zu geben. Seid fröhlich in Hoffnung Nummer 18. Thank you. Das Zweite, wir besitzen keinen Fahrplan und sind deshalb hellwach. Was ist der Unterschied zwischen einem Kaminfeger und einem Einbrecher? Der Kaminfeger malt 2 Tage vor seiner Ankunft eine Leiter mit dem Datum auf die Treppe. Der Einbrecher tut das in aller Regel nicht. Und ebenso ist es mit dem Fahrplan der Bundesbahn. Mindestens vor der neuen Fahrplanreform. Wenn ich weiß, in 2 Stunden fährt mein Zug, dann weiß ich zugleich, ich kann noch 40 Minuten ein Nickerchen machen und komme dann immer noch rechtzeitig zum Bahnhof. Die Bibel enthält keinen Fahrplan. Sie enthält die Ankunftszeit des wiederkommenden Christus nicht. Durch die ganze Kirchengeschichte hindurch haben sich die Christen immer wieder bemüht, dieses Datum herauszufinden. Unter ihnen war auch der hochgeschätzte Johann Albrecht Bengel. Aber der 18. Juni 1836 kam und ging wieder. Wer jedoch nicht kam, war Jesus. Wer einen Fahrplan sucht, der interessiert sich im Letzten eigentlich immer für diese eine Frage. An welcher Station ist Gottes Endzeitzug jetzt gerade angekommen? Und wann läuft er in meinem Bahnhof ein? Wann ist es soweit, dass die große Trübsalszeit für die Gemeinde Jesu Christi beginnt? Wann findet die Entrückung statt? Wann tritt der Antichrist auf? Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, manche Leute haben bei der Bildung der Europäischen Gemeinschaft angefangen, die Mitgliedstaaten zu zählen. Zunächst waren es 10 und es hätte sehr gut auf die Könige in der Offenbarung gepasst. Aber dann scherte jemand aus und später kamen noch andere Länder hinzu und jetzt passt es wieder nicht. Es ist wahr, und das gehört jetzt auch an diese Stelle. Es gibt in der Bibel immer wieder das Wörtchen danach, dann. Natürlich hat Gott eine Geschichte mit dieser Welt. Und diese Geschichte hat einen Anfang und sie hat auch ein Ende. Deshalb ist hier die Rede von den letzten Zeiten, in denen Naturkatastrophen oder die Verfolgung der Gemeinde Jesu besonders massiv auftreten. Da wird vom Antichristen und seinem Kommen gesprochen, von der Entrückung der Glaubenden dem wiederkommenden Herrn entgegen. Gewiss wird er kommen, um sein Reich aufzurichten, hier auf Erden und dann aber auch im neuen Himmel und mit neuer Erde. Und doch ist es falsch und schädlich, wenn Christen sich nur noch auf die Endzeit konzentrieren. Wenn sie das herausfinden wollen, was allein der Vater weiß und wissen kann, wann kommt das Ende? Das Hauptproblem besteht darin, dass etwas anderes wichtiger wird als Jesus und sei es noch so biblisch. Wie die Friedensverhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern ausgehen, das muss ich nicht wissen. Aber was ich unbedingt wissen muss, ist, wie es um Gottes Friedensverhandlungen mit mir bestellt ist. Ob ich aus seinem Frieden, aus dem am Kreuz geschlossenen Frieden lebe, oder ob ich mich weiterhin wie ein Heckenschütze benehme, wie ein Guerillero, der lieber ohne Gott auskommen möchte. Paulus sagt, wie ein Dieb in der Nacht kommt Gottes Tag. Und darum sind Christen immer hellwach. Wer anfängt zu rechnen, der könnte auf den Gedanken kommen, in den nächsten 5 Jahren kommt er eh nicht, also habe ich noch Zeit. Wer aber weiß, dass Gott ganz plötzlich und überraschend da ist, der sagt sich, auch heute kommt es darauf an. Auch heute will ich meinen Kopf in Richtung Himmel richten, auch heute will ich für Gottes Augenblick bereit sein. Übrigens, noch etwas macht das Operieren mit Fahrplänen zu einer üblen Angelegenheit. Man kann sich nämlich heftig über deren Auslegung streiten. Vor vielen Jahren habe ich mir das mal aus Kanada erzählen lassen. Wenn sich dort ein Pfarrer für eine bestimmte Gemeinde bewirbt, dann kann es sein, man wird gefragt, was hast du für eine Einstellung? Bist du ein Pre-Trip, ein Mid-Trip oder ein Post-Trip? Was heißt es auf Deutsch? Bist du der Meinung, dass die Entrückung der Gemeinde Jesu Pre-Tribulation, vor der großen Trübsalszeit, Mid-Tribulation, inmitten der großen Trübsalszeit oder Post-Tribulation, am Ende der großen Trübsalszeit stattfindet? Und dann geht es zu wie in dem entsprechenden Märchen. Man wird nur dann als Pfarrer genommen, wenn man die richtige Antwort gibt. Eben diejenige, die für diese spezielle Gemeinde richtig ist. Ich möchte sagen, die Gemeinde Jesu hat keine Zeit, sich über solchen Dingen die Köpfe einzuschlagen, sondern sie soll das tun, was ihr klar aufgetragen ist. Geht hin in alle Welt. Das Wort von der Rettung, von der Hoffnung, von der weiten und hellen Perspektive Gottes, das muss hinaus. Und noch ein letztes fällt mir hier auf. Als Jesus geboren wurde, haben viele auf den Messias gewartet. Sie haben die Schrift studiert. Sie haben sich ihre Vorstellungen von ihm gemacht. Manche sind ein paar falschen Messias nachgelaufen und wurden sehr enttäuscht. Aber als der Richtige kam, hat ihn kaum einer erkannt. Warum? Weil die menschlichen Vorstellungen ganz anders waren als die göttliche Erfüllung. Da hat man auf einen strahlenden Herrscher gewartet, der auf einem Pferd einzieht. Und gekommen ist ein Wanderprediger auf einem Esel. Man hat auf einen gewartet, der durch das Schwert Frieden schafft. Und gekommen ist einer, der durch seinen Tod Frieden gestiftet hat. Nicht einmal die Jünger haben eigentlich geblickt, was mit Jesus los war. Erst nach Ostern fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen. Musste nicht Christus leiden? Und auf diese ganz unerwartete Weise in Gottes neue Welt eingehen. Die Erfüllung war total anders, als es sich die Leute vorher ausgemalt hatten. Das macht mich vorsichtig im Blick auf die Art und Weise, wie Gott jetzt beim zweiten Mal seine Vorankündigungen verwirklichen wird. Sicherlich wird die Erfüllung nochmals ganz anders sein, als wir uns im Augenblick vorstellen. Deshalb hellwach, nicht einlullen lassen von berauschenden Einfällen und bezaubernden Projekten, sondern wachrütteln lassen vom nüchternen Wort des Herrn, den Nebel wegwischen lassen, um Durchblick zu gewinnen. Wir sind Kinder des Tages, darum sind wir hellwach. Wir wollen noch mal singen, und zwar Lied 2, stehen auch dazu auf, um die Müdigkeit ein bisschen zu vertreiben. Ich will singen dir, Herr Jesus. Lied Nummer 2. Thank you.
eine dritte und letzte Perspektive, Blickrichtung. Wir unternehmen keinen Spaziergang und deshalb sind wir ausgerüstet. Zweierlei ist hier von grundlegender Bedeutung. Einmal, das Leben mit Jesus ist kein Spaziergang. Man kann da nicht einfach so drauf losstolpern. Es stimmt eben nicht, wenn behauptet wird, komm zu Jesus und alles ist in Butter, der berühmte Friede, Freude, Eierkuchen. Sondern der Friede mit Gott führt überhaupt oft erst zum Unfrieden mit Menschen, denen das so total gegen den Strich geht und die dann unerwartete und ganz unnötige Schwierigkeiten machen. Jesus hat seinen Jüngern klaren Wein eingeschenkt, reinen Wein eingeschenkt. Nachfolge ist ein Weg, auf dem einen der Wind ins Gesicht bläst, und zwar ganz schön. Also kein Sonntagsspaziergang bei lauen Sommerwinden. Aber andererseits tappen Christen auch nicht unvorbereitet und unausgerüstet auf dem Weg mit Jesus. Wir sind zwar in derselben Lage wie Schafe mitten unter den Wölfen, aber wir haben auch die nötige Ausrüstung. Ohne diese Ausrüstung läuft nichts. Deshalb müssen wir sie kennen. Wir müssen sie gebrauchen, anziehen. Und das ist letztlich auch der Sinn eines Pfingstjugendtreffens. Es soll die nötige Ausrüstung anpassen. Es soll den Durchblick vermitteln, den Nebel aufreißen. Nun könnte man ja meinen, für den letzten Abschnitt der Geschichte dieser Welt, für die Zeit vor dem zweiten Kommen Jesu, sei eine besondere Ausrüstung nötig, etwas besonders Aufwendiges. Das sei zum Beispiel wie beim Fahrrad, da reiche sozusagen die Dreigangschaltung nicht aus, da müssen immerhin 21 Gänge her. Aber seltsam, die Ausrüstung für die letzten Zeiten, sie weist keine spektakulären Merkmale auf, sondern sie besteht aus dem, was für Christen zu allen Zeiten unverzichtbar und notwendig ist, aus Glaube, Liebe und Hoffnung, so schreibt Paulus hier. Der Glaube, sich vollständig auf das verlassen, was Gott in Jesus Christus für uns getan hat, das ist der Panzer, mit dem die Angriffe der Anfechtung und des Zweifels abgewehrt werden. Der Glaube hängt an dem, was Gott in seinem Wort sagt. Auf dieses Wort ist Verlass. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Dem sind seine Sünden vergeben. Der gehört zur Familie Gottes. Der ist mit dem Heiligen Geist erfüllt. Dieser Glaube schafft Gewissheit. Und genau das ist etwas, was in heutiger Zeit und in jeder Zeit dringend nötig ist. Gewissheit, das, was Gott sagt, gilt wirklich. Das gilt auch mir, so wahr auf Gott unerschütterlicher Verlass ist. So ein Glaube lässt sich nicht täuschen von dem, was die Augen sehen. Zum Beispiel von aufsehenerregenden, sensationellen Erscheinungen, die werben sollen: Du musst zu uns kommen, wenn du die Power des Geistes erfahren willst. Solcher Glaube lässt sich auch nicht täuschen von Leid und Not und der Frage, kann es Gott überhaupt gut mit mir und mit unserer Welt meinen, wenn das alles geschieht? Paulus schreibt den Korinthern einmal: Ich kam in eure gewaltige Stadt mit wackeligen und zitternden Knien. Die einen bei euch wollten Power sehen und die anderen wollten geistige Höhenflüge erleben. Und ich hatte nur diese eine Botschaft: Jesus Christus, der Gekreuzigte. Aber als ihr Gemeindeglieder von Korinth, dieser Botschaft vertraut, ihr geglaubt habt, da habt ihr selbst erfahren, diese Botschaft von dem ohnmächtigen Gekreuzigten, ist in Wirklichkeit Gottes Macht zum Heil. Da passieren keine umwerfenden Geschichten, aber wer hier wirklich durchblickt, der begreift und der erlebt, hier passiert das Wichtigste, was es gibt. Menschen werden aus der Rebellion gegen Gott herausgerissen und werden Gottes Kinder. Die Liebe gehört dazu. Im Matthäusevangelium sagt Jesus, dass bei vielen zum Ende hin die Liebe abkühlen, ja sogar kalt wird. Wenn wir nur an uns selber denken, dann hat diese Liebe keine Chance. Wenn wir uns aber von Gott die Augen öffnen lassen für den Nächsten, dann kann Gottes Liebe auch durch uns sich ausbreiten. Wir selber leben in jedem Augenblick von Gottes Liebe, dass er uns täglich vergibt, dass er uns überschüttet mit Gutem, dass er uns mit seinen Gaben ausstattet, dass er uns eine Aufgabe zuteilt in der Gemeinde, dass er uns leitet, dass wir ihn bitten, dass wir ihm danken können. Das alles und noch viel mehr verdanken wir Gottes Liebe. Und diese Liebe soll zu meinem Nächsten, sie soll zu den Leuten um mich her. Ich soll kein Stauwehr und keine Sackgasse sein, sondern Kanal, Verlängerungsstück für Gottes Liebe. Diese Liebe, sie gehört zur Grundausrüstung, zum Panzer hinzu. Und dann ist da noch die Hoffnung. Die Hoffnung macht Christen dynamisch. Sie richtet auf das Ziel aus. Ich muss wissen, wo es hingeht. Diese Welt, dieses Leben ist nicht alles. Es ist auch nicht das Letzte, sondern wie vorhin schon gehört, es ist der Anfang. Wenn Jesus in unser Leben eintritt, dann reißt der Horizont nach vorne auf. Natürlich über den Tod hinaus. Wir gehen auf Gottes neue Welt zu. Und diese Hoffnung schützt uns auch dann vor der Resignation, wenn unser Tun wenig Früchte zeigt. Wenn das Reich Gottes so verborgen ist, dass man meinen könnte, es sei überhaupt nicht da. Aber auch hier ist Glaube gefragt. Sich festmachen, festhalten an dem, was Gottes Wort uns sagt. So bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe lebendig. Mehr braucht es nicht als diese Ausrüstung. Aber damit können wir uns gelassen auf Gottes Weg machen. Und noch eins. Wenn es um die Ausrüstung geht, dann kann der einzelne Christ nicht nur für sich selber sorgen wollen. Es ist nötig, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Das ist sogar dringend nötig. Und darum brauchen wir die Gemeinschaft. Darum müssen wir uns gegenseitig zurechthelfen, wenn jemand im Straßengraben gelandet ist. Darum brauchen wir die Gaben aller, damit alle etwas davon haben. Damit wir es also nicht vergessen, Christen sind Realisten. Wir pusten keine Luftschlösser in die Luft und schnappen dann nach ihnen. Das heißt, diese Welt ist Gottes Welt. Er hält sie fest in seiner Hand, auch in diesem Augenblick. Und darum brauchen wir tatsächlich keine Angst haben, wenn es auch um uns herum kracht und blitzt, auch in unserem persönlichen Leben. Und darum lassen wir uns auch nicht von irgendwelchen Endzeitpropheten an der Nase herumführen. Niemand schlägt Gott diese Welt aus seiner Hand. Zugleich aber trägt diese Welt den Virus der Sünde in sich. Und darum geht sie auf ihr letztes Stündlein zu. Aber dieses Stündlein ist Gottes Stunde. Er sagt jetzt. Und er schafft dann auch die neue Welt, neuen Himmel und neue Erde. Christen sind an all dem nicht unbeteiligt. Sie leiden mit, sie seufzen mit. Aber sie sind eben nicht allein. Der Herr ist bei ihnen durch seinen Geist. Pfingstfest, heute. Christen, wir Christen warten darauf, dass unser Herr wiederkommt, dass er seine Gemeinde zu sich ruft, sein Reich aufrichtet und diese Welt neu macht. Darum sind Christen hellwach. Sie haben keinen Fahrplan, den sie zur Seite legen könnten mit dem Gedanken, es dauert noch lange. Nein, es gilt nicht zu dösen, sondern anzupacken. Das zu tun, wozu Gott dich berufen hat. In deinem Beruf, in deiner Gemeinde. Und das ordentlich zu tun, so dass es Gott Freude macht. Und auf diese Weise wird die beste Nachricht aller Zeiten ausgebreitet. Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Und vor allem, er lädt auch dich ein, du Mensch in meiner Umgebung. Und heute und an jedem Tag und auch am letzten Tag passend ausgerüstet zu sein. Deshalb stellt Gott uns alles Notwendige zur Verfügung. Bestens ausgerüstet, mit Glaube, mit Liebe, mit Hoffnung. So können wir die Aufgaben anpacken. So gewinnen wir Durchblick durch trübe Tage und Nebelschwaden hindurch. Sein Wort reißt uns den Horizont auf. Lasst uns an Gottes Hand fröhlich in seine Zukunft gehen. Amen. Wir wollen miteinander beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir von Herzen dafür, dass inmitten des Trubels, inmitten von Faszination und von Resignation, dein Wort uns sagt, was Sache ist. Wir danken dir dafür, dass wir weder hektisch noch träge sein müssen, sondern wir danken dir vor allem dafür, dass du uns festhältst, dass du deine Welt festhältst und dass du uns an der Hand nimmst. Wir wollen dich bitten um Nüchternheit, wir wollen dich bitten um Treue in den Aufgaben, die du uns zugeteilt hast. Und wir bitten dich darum, komm du und schaff du die neue Welt und lass uns da dabei sein. Amen.